Im freien Senderkombinat hört ihr nun den ersten Teil der neuen Diskussionsreihe aus dem Hamburger Gängeviertel. Wir gestalten die Stadt, in der wir leben wollen, aber wie? Am 25. November 2010 diskutierten Esk Katzeff von der Forschungsgruppe Openhagen aus Kopenhagen, Hanna Kowalski vom Gängeviertel und ein Vertreter der Roten Flora, moderiert von Peter Birke, über das Thema die Autonomie und ihre Grenzen, soziale Zentren in Kopenhagen und Hamburg. Dazu aus der Ankündigung. Mit der Besetzung des Gängeviertels ist ein unverhoffter Möglichkeitsraum mitten in Hamburg entstanden. Die Initiative Komm in die Gänge und tausende Hamburgerinnen haben die Stadt zum Rückkauf des historischen Viertels bewogen. Die 12 Häuser sind ein Versuch, selbstorganisierte künstlerische Praxis mit der Kritik an sozialer Ungleichheit in der Stadt zu verknüpfen. Die derzeitige Stadtregierung hat diesen Versuch zunächst akzeptiert. Seit Monaten verhandelt diese nun mit der Initiative über die künftige Entwicklung. Die Initiative möchte das Gängeviertel als kulturellen und politischen Ort erhalten. Das Gängeviertel muss ein öffentlicher Ort werden, an dem soziale und stadtgesellschaftliche Aufgaben verhandelt und angegangen werden. Es ist geplant, dass große Teile des Viertels als soziokulturelle Flächen von vielen Hamburgerinnen genutzt werden und sozialverträglicher Wohn- und Arbeitsraum entsteht. Doch diese Zukunft des Gängeviertels ist noch lange nicht gesichert. Das Recht auf Stadt muss hier wie an vielen anderen Orten von handlungswilligen Menschen Tag für Tag aktiv gestaltet und gegen viele Interessen durchgesetzt werden, die einer gerechteren urbanen Zukunft entgegenstehen. Die Weiterführung der Diskussionsreihe im Gängeviertel fragt nach Handlungsoptionen, Beweggründen und Zielsetzungen dieser Menschen. Wie können Freiräume erhalten und der profitmaximierten Verwertung durch den Immobilienmarkt entzogen werden? Sind die zumeist prekären Arbeitsverhältnisse sogenannter Kreativer eine Chance für den gesellschaftlichen Wandel oder Zwang zur Selbstausbeutung im Sinne neoliberaler Wirtschaftspolitik? Welche Möglichkeiten gibt es, erfolgreichen Widerstand zu praktizieren, ohne letztendlich vom Unternehmen Stadt instrumentalisiert zu werden? Menschen aus Hamburg und anderen europäischen Großstädten berichten von ihren Erfahrungen und Beobachtungen. Und alle sind herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Und konkret zur gleich zuhörenden Veranstaltung heißt es weiter: Nicht weit entfernt vom Gängeviertel ist das wohl älteste soziale Zentrum Hamburgs, die Rote Flora, noch immer besetzt und noch immer bedroht. Vor dem Hintergrund der beiden Projekte wird darüber diskutiert, was Autonomie in der wachsenden Stadt bedeutet. Wie kann sie verteidigt werden und auf welchen Wegen kann sie verloren gehen? Und welche Erfahrungen gibt es mit diesen Fragen in Kopenhagen, wo die Ungdomshuset-Bewegung 2006 und 2007 die Stadtpolitik ebenso herausgefordert hat wie aktuell die Konflikte um ein Recht auf Stadt in Hamburg? Soweit leicht gekürzt aus der Ankündigung. Wir wünschen nun angeregtes Hören bei Die Autonomie und ihre Grenzen, soziale Zentren in Kopenhagen und Hamburg.
Ich will jetzt kurz noch ein paar Sachen zum Ablauf der Veranstaltung sagen und auch noch was etwas Inhaltliches. Vielleicht erstmal zu der, die Kamera wird gerade abgebaut, das, damit ist diese Sache schon erledigt. Es gibt eine Aufnahme für FSK, die dann auch im Internet runtergeladen werden kann von dieser Veranstaltung, und wir haben uns überlegt, dass wir uns vorstellen, dass die Leute, die nicht mitgeschnitten werden wollen, das dann bei ihrem Redebeitrag vielleicht nachher sagen. Und ansonsten hätten wir auch ein starkes Interesse daran, dass die Veranstaltung aufgenommen wird und dokumentiert werden kann. Ich freue mich auch total, dass ich hier bin und dass ihr da seid, und wollte, auch weil das die erste dieser Veranstaltungen ist, nochmal sagen, dass ein Teil sozusagen dieser Veranstaltung ein Projekt der Rosa-Luxemburg-Stiftung ist, das seit 2004 existiert, in dem es im Grunde genommen darum geht, die sozialen Kämpfe in verschiedenen europäischen Großstädten miteinander in Beziehung zu bringen und zu diskutieren, welche Strategien und Konsequenzen aus diesen Kämpfen gezogen werden. Und diese erste Veranstaltung ist ein Teil von mehreren Veranstaltungen, das habt ihr sicherlich gesehen, es hängt da vorne ja auch, die Flyer sind ja auch überall verteilt worden. Uns geht's, also als Gruppe, die das jetzt vorbereitet hat, glaube ich, das auch sagen zu können, auch darum, die Diskussion, die in der ziemlich aktiven stadtpolitischen Bewegung, die es im Moment in Hamburg gibt, so ein bisschen zu erweitern um Fragestellungen, die bisher im Alltagsstress noch nicht so gestellt werden konnten. Und zwar ist es die Frage vor allem nach der Autonomie, die heute gestellt wird. Was ist das eigentlich? Wie kann man eigentlich verschiedene autonome oder soziale Zentren miteinander in Beziehung setzen? Was gibt es für verschiedene Strategien? Das ist das, was wir heute diskutieren werden. Es gibt aber auch noch in dieser Reihe dieses Jahr 3 weitere Veranstaltungen, in denen es einerseits um die Frage der Bedeutung von Prekarität und Arbeit in der Recht auf Stadtbewegung geht. Da werden wir wahrscheinlich in nächster Zeit auch ein paar überraschende Entwicklungen erleben in dieser Frage, auf die ich mich schon freue. Und es geht in nächste Woche am Donnerstag, haben wir am 2. Dezember um 19 Uhr eine Veranstaltung zu der, also eine feministische Veranstaltung, die sich mit den Möglichkeiten der Bewegung durch die Stadt für Frauen und im Rahmen von Geschlechterverhältnissen befasst. Diese Veranstaltung findet, anders als die, in der wir uns jetzt befinden, in der GWA St. Pauli statt. Leider ist es uns ein bisschen durch die Lappen gegangen, dass einige Ankündigungen so waren, dass für heute die Veranstaltung im Kölibri angekündigt worden ist. Das tut mir sehr leid, habe ich nicht gemacht, aber es tut mir trotzdem total leid. Die jetzt dort sind im Kölibri, können dann aber eine andere interessante Veranstaltung über Migrationsregimes erleben. Ja, das ist eigentlich das, was ich einleitend so sagen wollte. Jetzt gibt es noch einen Formalkram, den ich noch ansagen wollte. Das Mikro, geht das eigentlich? Ich habe das Gefühl, das ist kleine Formalsache. Diese Veranstaltung wird, das Stichwort Institutionalisierung, wird im Rahmen einer Maßnahme der politischen Bildung staatlich bezuschusst. Und im Rahmen dieser Veranstaltung gibt es immer Anwesenheitslisten. Das bedeutet, dass ihr, wenn ihr wollt, euren Namen oder was auch immer hier eintragen könnt. Bundesland ergibt sich so ein bisschen von selbst. Das sollt ihr auch eintragen, sonst nichts. Es ist natürlich, unterliegt dem Datenschutz und es ist freiwillig. Also es ist freiwillig. Ich gebe das trotzdem mal rum. Oder irgendjemand, der so... Danke, Hanna. Jetzt zur Veranstaltung heute möchte ich erstmal die Leute, die hier sitzen, vorstellen. Ganz rechts von mir aus gesehen sitzt Rita, die gleich ESC übersetzen wird. Vielleicht, das frage ich gleich nochmal. Dann kommt Esk, zu Esk sage ich gleich noch was. Hanna dürfte vielen bekannt sein, ist hier bei Komm in die Gänge aktiv und Kai, der in der Roten Flora mitmacht. Zu Esk aus Kopenhagen möchte ich kurz Folgendes sagen. Wir hatten ja hier, es ist ja nicht die erste Veranstaltung, die Komm in die Gänge ein bisschen mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung zusammen macht. Wir hatten während des Geburtstagsfests vor ein paar Wochen eine Veranstaltung mit einer Aktivistin aus dem Ungdomshuset aus Kopenhagen. Und eine Linie, die wir schon so seit Jahren verfolgen, ist so die Städtepartnerschaft zwischen Kopenhagen und Hamburg, wie ihr wisst. Einige waren ja auch da, als um Ungdomshuset gekämpft wurde, 2006, 2007. Und Esk ist vor allem heute hier, weil er darüber sprechen wird, wie die aktuellen Entwicklungen in Kopenhagen sind, aber ausnahmsweise, das ist sozusagen eine Neuerung, nicht bezogen auf Ungdomshuset, sondern bezogen auf andere soziale Zentren in der Stadt. Esk ist ansonsten aktiv in einer Gruppe, die Open Hagen heißt. Das ist ein Netzwerk von stadtpolitischen Forschern und Aktivisten, wenn ich das richtig begriffen habe zumindest. Wir machen das von der Struktur her so, dass wir das Esk jetzt erstmal ungefähr 20 Minuten was erzählt und dann fangen wir so ein Gespräch an, in dem es wesentlich darum gehen soll, zu gucken, welche verschiedenen Formen von Autonomie gibt es hier in Hamburg, in generell in verschiedenen sozialen Zentren, aber natürlich speziell hier, wo wir jetzt sind, und in der Roten Flora. Und das wird eher so in Gesprächsform ablaufen und wir werden dann so nach einer Stunde ungefähr zur Diskussion übergehen. Ich wollte vorher aber noch mal fragen, Esk spricht Englisch, perfekt, und ist sehr gut verständlich. Braucht jemand eine Übersetzung? Vom Englischen ins Deutsche, nicht ins Dänische. Bitte melden. Ist es okay, wenn wir es ohne Übersetzung machen, weil meistens ist es dann flüssiger einfach bei Veranstaltungen? Ja, dann machen wir das, genau, dann den Vorschlag finden wir gut. Hat Hanna eben gesagt, also wir haben das vorher auch schon so überlegt, dass vielleicht, wenn ihr Schwierigkeiten habt zu folgen, dann meldet euch einfach und dann können wir übersetzen.
Thank you. Hi, my name is Ask. I'm from Copenhagen. And I'm here to briefly sketch the situation in Copenhagen at the moment concerning social centers. I know that a lot of you people know a lot about Copenhagen, especially the youth house, so I'll try not to make a total fool out of myself and maybe tell you something that you don't know, hopefully. We have, besides from the youth house in Copenhagen, we have a handful of other social centers which have sort of different relations to the state or the local municipality in Copenhagen. When the youth house was evicted in 2007, a lot of people sort of floated from the youth house over in the house called the People's House, which is also situated at Nørrebro. The People's House was squatted in 71 and has actually been squatted ever since. It's still a squatted house, but it has sort of an agreement with the municipality that they can stay in the house. It was like 5 years ago, it was practically dead. Not much was happening in the People's House. But today, it's really flourishing. There's a new cafe there. There's a lot of political arrangements going on there at the moment. Then there is obviously Christiania, the godfather of all Danish squats, which is not doing too great at the moment, but still going on. They are at the moment awaiting the final sort of decision from the High Court about their destiny, and that will be, as far as I know, sometime during spring, maybe March, there will be some final decision about what is going to happen to Christiania. But so far, the state has lost, I think, 128 out of 133 arguments in the court, so they are not looking too great either. So it can go either ways with Christiania. The youth house, as many of you people already know, has moved to the outskirts of Nørrebro, to a house which they are renting from the municipality. They have made an arrangement that a fund pays money to the municipality for renting the house, and then the municipality pays those money back to the youth house, sort of to make it go around. So, but that's an arrangement they had to do for pleasing the local state in Copenhagen. So somehow it's working, but it's only working so far as the municipality is still pleased with the place. So that's the situation with the youth house. And then I'm coming to the place I really wanted to talk about, because it seems like an interesting place at the moment and very paradigmatic to the situation in Copenhagen at the moment. The place I'm talking about is a place known as the Candy Factory. Some of you people might know it. It played a role during the climate summit last year. Some of you guys maybe had your bikes confiscated by the police there as a lethal weapon. The Candy Factory was first moved into an old candy factory, also in the outskirts, the northwestern part of Nørrebro. This was a place that was originally owned by a private person, and there was a court case going on between two investors. So they knew when they took over the place that they couldn't stay there forever. When the court case was closed, they would eventually have to move. And that happened last year, I think. And then they moved to another place in Nørrebro. And during the climate summit, they also negotiated with the municipality to get a new place at Østerbro, which is sort of the fancy part of Copenhagen for accommodating activists during the climate summit, and they've still got that place as well, so it's kind of two places. And the candy factory is interesting to me because it's they've designed it as a co-op. I think you would call it a Genossenschaft or something like that in German. And it's designed to be able to move in or to be at several locations around Copenhagen at the same time. It's designed to be able to move around. And the people at the candy factory seem to be very sort of pragmatic when dealing with the local state, with the municipality in Copenhagen. They are willing to move when they are told to move. They can move in at sort of short notice and stay there for a shorter period if they are sort of assigned with a new house. They've also shown that they are willing to, they have applied for funds for some of their projects. They made a project called the Floating City, where they built sort of floating constructions in the harbor of Copenhagen. And they got funding from the municipality. They've also, at one point, applied for funding to hire two people to administrate the place, which has been working as a concert place, a place for cultural, different cultural projects, exhibitions, film screenings, stuff like a classic social center, basically. The thing is, this seems to fit very well with the strategies for sort of the general strategies or the general image of Copenhagen City. The municipality seems to be very pleased with projects like the candy factory because they can move them around in the areas, sort of the outskirts of the inner cities. They can move them around in empty buildings for shorter periods of time where they can sort of make short-term cultural projects for the benefit of the community or the city as a whole. And the thing is that the two houses that the candy factory is using at the moment, they are both at the outskirts of the inner city. It's areas that the city at the moment want to sort of redevelop. So they seem to also to be playing some sort of role in an overall scheme in Copenhagen. And that raises the question of, is this really sort of what we want to do when talking about social centers, talking about building new social centers? Do we want them to be very short-term? Do we want them to be centered only around sort of very cultural, creative, happening-like events? Or do we maybe want to think sort of in a over a longer period of time, think more strategical about what we want to do with these places? I think that the candy factory is interesting. I think they are doing what they can within the limits of what is possible in Copenhagen at the moment, because it seems practically impossible to actually squat something in Copenhagen. All the places I mentioned before, they are only there because the local state, in some sort of sense, has allowed them to be there. So within those limits, they are doing something that you could say is very realistic. But I'm not sure whether it's a very good strategy in the long run. And when working with this small talk, I came to think of something I hadn't thought about before about the situation in Copenhagen, and that is that there is nobody squatting for housing any longer in Copenhagen, and there hasn't been for many years now. And that is in a city that is one of the most expensive to live in the world. And it's in a city where this year 6,000 students couldn't find a place to live. So I was thinking that there seemed to be, at least in Copenhagen, a divide between the social center movements, the people moving in to empty buildings, trying to build social and cultural centers, and people squatting for a place to live. And I was thinking that it might be an idea to maybe start thinking about reattaching those two struggles, the struggles for cultural and social centers and the struggle for housing, because that might somehow add something very important and something... something very important to the social center movement. I think that was what I wanted to say, so thank you very much.
Ja, Esk hat, glaube ich, zwei Sachen, mindestens mehr, noch mehr Sachen gesagt. Ich hoffe, ihr könnt euch alle vorstellen, wie es in Kopenhagen jetzt so ungefähr aussieht. Aber abgesehen davon hat er zwei Sachen gesagt, die für uns vielleicht auch relativ wichtig sind für die Diskussion. Das eine ist so dieser Punkt Stadtmarketing, also inwiefern tragen soziale Zentren wie zum Beispiel die hier Vertretenen zum Stadtmarketing bei. Und inwiefern kann man sich auch von so einer Strategie absetzen? Das ist die erste wichtige Frage. Und die zweite hat er zuletzt, so finde ich, nochmal sehr stark gemacht, die auch für die Recht auf Stadtbewegung, glaube ich, sehr wichtig ist, nämlich wie kommen eigentlich diese Kämpfe um Wohnen, nicht nur in der Innenstadt, sondern vielleicht auch ein bisschen so in der Stadtperipherie. Wir haben heute schon der Stadtteil Wilhelmsburg, wurde ja erfreulicherweise schon erwähnt, mit den besetzten sozialen Zentren zusammen. Wir werden diese Fragen bestimmt noch diskutieren heute. Es gibt auch nachher noch die Möglichkeit, ein paar Sachen zu Kopenhagen vielleicht zu vertiefen. Die erste Frage, die ich stellen wollte, wir haben ehrlich gesagt schon vorher so ein bisschen drüber geredet, wie wir das heute machen. Deswegen ist es so halb spontan, was jetzt passiert. Die erste Frage, die wir so diskutieren wollten oder die ich jetzt so hiermit stelle, ist aber eine andere und betrifft eher die Innenseite der Zentren, um die es hier geht. Ein bisschen konzeptionell, nämlich die Frage, welche Konzepte von Autonomie liegen eigentlich der Flora bzw. dem Gängeviertel zugrunde und wie werden sie praktiziert? Was sind die Spannungsfelder und worin wird die stadtpolitische Relevanz dieser Autonomie gesehen? Das ist nicht selbstverständlich. Es gab auch in Kopenhagen, also die Frage lässt sich nicht selbstverständlich beantworten. Es gab auch in Kopenhagen diese Auseinandersetzung um die Frage, was sind Freiräume eigentlich? Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung um Ungdomshuset. Und es ist eigentlich grundsätzlich die Frage, was ist Autonomie überhaupt? Und ich wollte eigentlich Kai bitten, vielleicht einzusteigen mit seiner Position in Bezug auf die Rote Flora.
Ja, ich gehe erstmal davon aus, dass ihr alle die Flora kennt. Also ganz grundsätzlich, wenn man über den Autonomiegedanken der Roten Flora redet, kann man vielleicht erstmal sagen, dass dieser sich auf so ein autonomes Bewegungspolitikkonzept bezieht, das in den 80er Jahren entstanden ist und das sich sozusagen zu so einem vorhergehenden Ansatz der Alternativbewegung absetzt, die ja in ihren Autonomiebestrebungen sehr darauf ausgerichtet war, sozusagen das so befreite Enklaven der Friedfertigkeit und Glückseligkeit zu schaffen. Und der Slogan der autonomen Bewegung, dem man dem entgegenstellen könnte, ist dann vielleicht eher zu sagen, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Die Flora selbst ist erstmal in ihrer inneren Autonomie ein selbstverwaltetes kulturelles und politisches Zentrum. Das heißt, alle Entscheidungen, die das Haus betreffen, werden von den Nutzerinnen gemeinsam gefällt und eigenverantwortlich umgesetzt. Die Grundlage dafür ist ein Konsensprinzip, an dem alle partizipieren können und sollen eigentlich auch. Gleichzeitig ist es schon auch irgendwie im Grundverständnis angelegt, städtische oder staatliche Einflüsse und ökonomische Sachzwänge, soweit es geht, halt draußen zu halten aus dem Ganzen, um die eigenen Spielräume zu erweitern. Die Flora ist an dem Punkt in der glücklichen Lage, keinerlei Nutzungsverträge mit der Stadt oder mit sonst wem zu haben, eigentlich seit der 7. Woche ihrer Existenz. Ganz am Anfang gab es da so einen 6-wöchigen Nutzungsvertrag, aber der ist dann einfach ausgelaufen. Das war 1989. Und dementsprechend sind die Handlungsspielräume da relativ groß. Des Weiteren ist es irgendwie ein Grundsatz im Haus, dass es keine bezahlten Stellen gibt. Also niemand bekommt Geld für die Arbeit und für die Tätigkeit, die er oder sie da vollrichtet. Und es wohnt auch niemand in dem Projekt. Das beides ist vor allem dem Ansatz geschuldet, irgendwie zu vermeiden, dass strukturelle Hierarchien in den Strukturen entstehen. Einerseits dadurch, dass Leute bezahlt arbeiten und andere halt nicht und dadurch Ungleichgewichtigkeiten aufkommen oder wenn jemand wohnt, bestimmte Eigeninteressen an Räumen entwickelt, die politische Handlungsfähigkeit einschränken. Gleichzeitig ist es auch der Versuch, irgendwie diskriminierende Verhaltensweisen, soweit es geht, irgendwie rauszuhalten aus den Räumen und einzuschreiten, wenn es passiert. Also das betrifft sexistisches Verhalten, Homophobie, Antisemitismus und sonstige übergriffliche Formen. Und ja, neben diesem inneren Korpus ist es gleichzeitig aber auch ein wesentliches Grundverständnis der Flora, ein politisch-interventionistisches Projekt zu sein und sich immer wieder widerspenstig aufzustellen und in die Verhältnisse im Stadtteil und in der Stadt einzumischen und zu intervenieren. Das Entscheidende für diese Form der Autonomie ist, dass sie durchgängig auch von Ambivalenzen geprägt ist und auch so wahrgenommen wird. Das heißt, einerseits, dass Anspruch und Wirklichkeit in der Selbstorganisierung des Projektes immer wieder auseinandertreten, also die Idee der Selbstverwaltung da oft darauf hinausläuft, dass einige wenige die Hausmeisterei übernehmen, während viele andere irgendwie die Konsumentin der Situation und der Räume sind. Oder dass sich halt in den Strukturen selber Hierarchien reproduzieren oder neue Dominanzverhältnisse entstehen. Ein Klassiker ist so ein bisschen da drin, so ein Gegensatz zwischen jüngeren und älteren Leuten, beziehungsweise zwischen alten und neuen, wo oft Wissenshierarchien entstehen oder ältere Leute durch, weiß ich nicht, bessere rhetorische Fähigkeiten irgendwie Jüngere unter den Tisch quatschen und so weiter und so fort. Während gleichzeitig zum Beispiel auch die eine Schwierigkeit ist, dass es meine Wahrnehmung, dass neue Leute ankommen und oft schon hierarchische Bilder von den Verhältnissen im Haus im Kopf haben und gar nicht so richtig bereit sind, an denen zu rütteln und da sozusagen auch so die Dinge mit reinnehmen und selbst sich erstmal schwer tun, da Verantwortung zu übernehmen und vielleicht auch mal aufzumucken gegen die vermeintliche Obrigkeit. Das heißt insgesamt, dass diese Herstellung von Autonomie nach innen ein permanenter Prozess der Auseinandersetzung und des sich Streitens ist und eigentlich man ein bisschen sagen muss, der Weg da drin ist das Ziel. Zweitens zeichnet sich diese Ambivalenz der Autonomie in der Flora auch in dem Anspruch nach draußen irgendwie politisch sich einzumischen. Nämlich darin, dass man relativ schnell feststellen konnte, dass man nicht nur ein Störfaktor in der Schanze ist, sondern gleichzeitig auch mehr und mehr im Zuge von Gentrifizierungsprozessen zu einem Standortfaktor wird oder geworden ist. Und das fordert auf der Ebene heraus, immer wieder zu sagen, okay, wo steht man eigentlich, sich neu zu positionieren und sich immer wieder trotzdem versuchen, darin einzumischen. Ein prägnanter Punkt, dies zu tun, war 2001, dass als die Stadt wieder einmal ankam, Nutzungsverträge mit der Flora abzuschließen, sich offensiv zu einer Unverträglichkeit zu bekennen. Einerseits wurde die Vertragsaufforderung der Stadt irgendwie auch als Angriff auf die Autonomie des Projekts in seiner bestehenden Form begriffen, die Selbstverwaltungsstrukturen in Frage stellt. Aber es ging nicht nur darum, halt diese Strukturen zu konservieren und einen Abwehrkampf zu führen, sondern gleichzeitig war es auch eine politische Entscheidung, sich dem Zusammenspiel aus so Ausgrenzung, Vertreibung auf der einen Seite und Partizipation und Integration, die sich so im Aufwertungsprozess in der Schanze gerade ausmachen ließen, auch zu entziehen oder dem was entgegenzusetzen und da ein klares Statement zu geben und ja, offensiv Störfaktor zu sein. Also besetzt ist in diesem Sinne für die Flora nicht gleichzusetzen mit Autonomie, sondern sozusagen erstmal eine Möglichkeitsbedingung, unter dem wir da gerade versuchen, autonome Politik zu machen. Autonomie selber ist dann eher zu begreifen als so der Versuch, temporäre Gegenmodelle zu entwickeln, die einen stets umkämpften Prozess darstellen. Insofern kann man auch sagen, dass meines Erachtens der Begriff Freiraum höchst problematisch ist, weil der so einen geklärten Innenraum umreißt und stattdessen bedeutet für mich Autonomie eher, sich permanent im Konflikt zu befinden. Also einerseits nach innen, in der Auseinandersetzung mit sich selbst und den eigenen Strukturen und Verfasstheiten und andererseits halt auch bezogen auf den Stadt- und gesellschaftspolitischen Kontext. Das wäre erstmal so das grobe Bild, was ich glaube, was in der Flora Autonomie sein könnte.
Ich schließe mal gleich an, das fällt mir jetzt natürlich nicht so leicht bei der Vorlage. Ich frage mich ja, seitdem wir diese Veranstaltung vorbereiten, auch die ganze Zeit, ob der Begriff der Autonomie fürs Gängeviertel sinnvoll ist oder wie man den Begriff der Autonomie neu fassen muss, damit er fürs Gängeviertel sinnvoll ist. Was hiervon passt dazu? Also wenn es um so Sachen geht, wie selbstbestimmt handeln, sich kollektiv organisieren, selbstverwaltet, dann tun wir das hier ja seit einem Jahr und wie viele Monaten? Drei? Einem Jahr und zwei Monaten schon. Aber wenn man ans Gängeviertel denkt und auch an diesen Prozess, der hier ja gerade losgegangen ist, der ja noch sehr jung ist, dann rückt natürlich erstmal, oder zumindest im ersten Moment, eher so ein Begriff des Freiraums in meinen Kopf. Und ich kann sozusagen jetzt auch nicht so viel klar sagen über den Begriff der Autonomie, sondern würde gerne einfach beschreiben, was wir hier an temporärer autonomen Zone erlebt haben im letzten Jahr. Weil das war ganz sicher so, dass dieses Gefühl, also erstens gab es ganz klar diesen Moment der Eigentumsaneignung, ja, also einfach diese Gebäude in Besitz zu nehmen. Das war natürlich der erste große Moment für uns hier. Und dann hatten wir plötzlich 12 Häuser mit unheimlich vielen Räumen und haben gemerkt, welche Möglichkeitsfelder uns dadurch eröffnet werden. Und zwar nicht nur denen, die sich hier engagieren, sondern alle Leute, die diesen Ort besuchen, die hier Veranstaltungen machen. Und ich glaube, dieses Gefühl von so einem Möglichkeitsraum, der sich hier aufgetan hat, der ist das, was wir hier an autonomen Handeln erleben. Und das finde ich, also es gibt so eine Definition von Hannah Arendt, die halt sagt, dass irgendwie das Freiheit sich im politischen Handeln widerspiegelt oder sich dadurch manifestiert. Und das politische Handeln sich nicht dadurch auszeichnet, dass man einfach etwas durchführt, etwas ausagiert, sondern in dem Initiieren, in dem Anfangen können. Und das ist, glaube ich, etwas, was hier ganz stark passiert ist, dass wir das Gefühl hatten, wir können unheimlich viel anfangen. Wir können anfangen, eine stadtpolitische Diskussion zu führen. Wir können Forderungen stellen, die merkwürdigerweise auch gehört werden. Warum, das werden wir bestimmt später auch nochmal diskutieren. Aber so dieses Gefühl, dass man hier initiieren kann, dass man Prozesse lostreten kann, dass man einfach beginnen kann mit Handlungen, die einem sonst, wenn man nämlich ökonomische oder räumliche Hindernisse, die man halt sonst hat, wenn man Aktionen machen will, plötzlich überwunden waren. Und genau so, also ich glaube, im Gängeviertel sind die autonomen Handlungen natürlich oder das freiheitliche Agieren ganz sicher in diesen Räumen oder haben ganz klar in diesen Räumen stattgefunden. Es geht uns zwar immer und wird uns auch weiterhin darum gehen, rauszugehen in die Stadt und dass es mehr ist als nur dieser Ort. Also es ging uns ja von Anfang an darum zu sagen, ein Gängeviertel ist nicht genug und darum, dass wir sozusagen diese Bewegung oder dieses kollektive Miteinander, was wir hier haben, auch rauszutragen. Aber trotzdem findet sehr viel hier in diesen Räumen statt. Und es sind ja auch sehr viele Räume. Ein Aspekt, den Astia genannt hat, ist natürlich, dass es hier im Gängeviertel nicht nur um ein soziales Zentrum geht und deshalb auch nicht nur um ein autonomes Zentrum, sondern es geht ja um ein ganzes Viertel. Das heißt, es geht auch darum, Wohnen und Arbeit, Wohnen und Veranstaltungen, Wohnen, Politik und Kunst, also das alles zu verbinden. Und dafür ist das Viertel ja auch groß genug. Natürlich wohnt hier jetzt gerade keiner, aber das Konzept des Ortes ist, Wohnen, Veranstaltungen, Kunst, Leben zu verbinden. Also genau das nicht zu entzerren. Was bei diesem, also um nochmal über die Autonomie im Innen zu reden, wir sind ja sozusagen ziemlich jung und es entwickelt sich ja alles, aber wir haben sozusagen seitdem hier ein großes, bestehendes Kollektiv. Wir entscheiden zwar nicht konsensual, aber trotzdem kollektiv und versuchen es möglichst basisdemokratisch zu machen. Auch wir haben natürlich die Hierarchie oder die, so eine Struktur der Engagierten. Ja? Also es gibt natürlich immer Hierarchien, das ist uns ja auch allen klar. Aber wir versuchen möglichst breit und kollektiv zu agieren und zu handeln. Und wollen das halt auch unbedingt weiterhin tun. Und das ist sozusagen so ein, genau, also was ich mich hier oder was wir uns, glaube ich, hier ganz häufig fragen, ist natürlich genau diese Idee von so einem interventionistischen Autonomiegedanken. Inwieweit versucht man rauszugehen, versucht man Störfaktor zu sein? Und ich glaube, das ist etwas, was im Gängeviertel noch nicht entschieden ist, sondern was sich immer weiter entscheiden wird. Es gibt sehr viele Leute, die genau das wollen, dass man permanent Störfaktor ist. Aber es gibt auch genauso gut Leute im Gängeviertel, die auch sehr zufrieden sind, hier in den Räumen zu agieren. Also es gibt beides. Und was wollte ich noch unbedingt sagen? Ich nehme mal kurz die Zeit. Genau, also was bei uns, warum für uns die Frage so extrem wichtig ist, das ist, dass wir, glaube ich, sozusagen in diesem ein Jahr und zwei Monaten extrem viel erlebt haben an freiheitlichen Agieren, an Handeln, an Möglichkeitsräumen, die sich hier aufgetan haben. Und wir wollen ja unbedingt, dass es so bleibt. Das ist aber sozusagen uns völlig klar. Also wir wollen hier selbstverwaltet dieses Viertel gestalten und wir wollen es nicht nur künstlerisch gestalten, wir wollen auch die Planung, wir wollen auch in die architektonischen Maßnahmen, wir wollen das alles sozusagen selbstbestimmt organisieren. Das ist uns völlig klar, das ist der Stadt noch nicht völlig klar. Und wir versuchen momentan halt auch ganz viel sozusagen Strukturen auf die Beine zu stellen. Also haben gerade eine Genossenschaft in Gründung gegründet und haben ja einen Verein gegründet und versuchen unheimlich viel gerade zu tun, damit wir sozusagen Strukturen haben, die es uns ermöglichen werden, hier selbstverwaltet weiter vorzugehen. Aber das ist trotzdem etwas, was noch nicht in trockenen Tüchern ist, sondern was wir jetzt weiter erkämpfen müssen. Und deshalb ist diese Frage nach Autonomie, nach Selbstbestimmung für uns momentan nicht nur theoretisch, sondern praktisch extremst wichtig. So viel erstmal.
Also ich will da gleich Hanna weiter fragen. Was mir aufgefallen ist an dem, was Esk gesagt hat, ist ja dieser Punkt Wohnen und Arbeiten verbinden. Das sagte Hanna jetzt eben, ja, das sind ja wir, bis zu einem gewissen Grade natürlich. Aber was mir schon auffällt oder was sicherlich am Gängeviertel von Anfang an aufgefallen ist, ist ja, dass es im Prinzip, anders als das, was Kai erzählt hat, hier eine Konzeption gibt, die ganz stark auch durch künstlerische in Klammern, aber Arbeit geprägt ist, also durch die Anwesenheit von kreativen Prozessen in diesem Raum. Also die Verteidigung dieses Gängeviertels ist ja sozusagen vermittelt über die künstlerische Arbeit auch geschehen und war sozusagen nicht eine traditionelle Besetzung im Stil der 80er Jahre, als es darum ging, Grenzen zu ziehen, sondern es ging auch um eine Öffnung. Das ist jetzt so ein bisschen außerhalb des Drehbuchs, dass ich jetzt doch nochmal frage, vielleicht nochmal nachfrage bei dir, wenn dieses Leben und Arbeiten verbinden, ist das inwiefern kann das eigentlich Störfaktor sein? Weil wenn wir uns die moderne aktuelle Stadtentwicklung angucken, dann ist das ja total hip. Also wenn die Flora könnte dann als 80er, 90er Jahre Zentrum durchgehen, Zeit, als Wohnen und Arbeiten noch stark getrennt war. Also man fuhr halt nicht nur morgens zur Arbeit, sondern ging auch abends ins soziale Zentrum und das eine hatte mit dem anderen nur insofern was zu tun, als dass es vielleicht eine gute, vielleicht eine schlechte Bus- oder S-Bahn-Verbindung dazwischen gab, während im Gängeviertel ja alles in einem ist. Also das finde ich einen sehr starken Unterschied zwischen beiden Orten eigentlich. Inwiefern kann das Gängeviertel auf so einer Grundlage Störfaktor sein?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich meine, wir wissen ja sozusagen, dass nicht nur der Begriff der Autonomie, aber auch dieses Leben und Arbeiten zu verbinden, eher was ist, was gerade sozusagen im Diskurs von so einem neoliberalen Arbeitsverhältnissen gern gesehen wird, also was eher ausgenutzt wird, ja? Also Arbeit und Leben sind nicht voneinander mehr zu trennen und so weiter und so fort. Ich glaube, was im Gängeviertel möglich ist, wenn wir es so, wie wir es momentan tun, dies als Gesamtprojekt begreifen, ist halt, dass man, also Störfaktor ist es natürlich, dann, wenn es sozusagen nicht kapitalistisch funktioniert, also natürlich nicht komplett frei von kapitalistischen Strukturen, aber versucht sozusagen ökonomisch auch einen Freiraum zu schaffen. Und der ist natürlich viel mehr machbar, wenn man sozusagen beides miteinander vereint. Also wenn die Leute, die hier wohnen, sich auch im Viertel engagieren, ist so ein Viertel viel eher herstellbar. Ehrlich gesagt würde ich ja gerne, dass Ask darauf antwortet, auf die Frage. Could you?
No. No, but I think some of the things you said about that Gängeviertel should be all over the city. That is a very important issue, and that would, but I'm also interested in how you're going to maintain that momentum that you're talking about, the temporary autonomous zone, because we heard some of the same things around the youth house, like the youth house should be everywhere, or how do you translate sygt mange fristeder? Sygt mange fristeder nu. That was one of the slogans. How would you say that in sygt mange? Sygt. Okay. I don't know.
Mehr viele, bastende viele Freiräume.
Bastende viele Freiräume. In Copenhagen. But what happened was that as soon as there was it was clear that people were going to get a new house, that the contract was there, it all sort of faded out. There was no longer movement. Nothing is happening in Copenhagen at the moment, and those great hopes about having free spaces everywhere is now totally shattered, because it's somehow. The municipality somehow succeeded in pulling out all the energy out of the movement, and it's no today. It's no Störfaktor at all. It's basically they at the last election in Copenhagen. The youth house was invited as sort of a social worker, social workers in the area, because the municipality knew that these people were doing important stuff in an area where there's a lot of crime. Among young immigrants, and they were doing something that the municipality could really use. So that was one thing. The other thing was about the mix of work and culture. And I don't know what to do about that, because it's basically it can be a good thing, and it can also be used as a sort of a bad thing, but. But I really think that the issue around housing issue, the question of squatting for a place to live, could be useful, because that is something that the city states won't have. They won't have people taking over houses to live in them, and it's also considerably more difficult to evict people when they're living there, because what people said in Copenhagen around a youth house was, well, it's just a community center. Why do they even bother? It's a culture house. If they had actually lived there, that it would have been a different issue. So I think that could actually that is really challenging the property rights, living there, working there, the whole package basically. But also just keep focus on that it's not just about the place, it's about free spaces everywhere. I don't know if it will work, but...
Trying.
Also das, was Esk jetzt gesagt hat, das finde ich betont auch nochmal diesen Aspekt, also bastle möglichst viele Freiräume. Das hat ja, also das hat so auch was von Hobby, aber es hat vor allen Dingen was von Produktivität. Und wir wissen ja, dass in Hamburg eine der zentralen Auseinandersetzungen in der Frage der Recht auf Stadt, also im entstehenden Recht auf Stadtbewegung, die Frage der Benutzung dieser Kreativität und der Produktivität gibt, war. Und also ich glaube, dass das wirklich eine wichtige Geschichte ist, die Hanna und Ask jetzt gerade erzählt haben, weil natürlich ist das auch, so wie Kai auch schon gesagt hat, etwas, was offen ist für eine Aneignung von allen Seiten. Also Kreativität ist natürlich offen für eine Aneignung von allen Seiten, und es reicht eigentlich nicht zu sagen, wir verstehen Kreativität anders, sondern man muss es eben auch anders praktizieren. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen anderes, oder ich ahne irgendwie, dass es ein anderes Kräfteverhältnis ist, als sagen wir mal in den 80er Jahren, und auch viel mit den veränderten sozialen Verhältnissen zu tun hat. Bevor wir aber vielleicht dazu kommen, diese Fragen zu vertiefen, wollten wir noch eine zweite Runde machen.
Ja, du, kurz bei der Frage bleiben, oder?
Wir wollen bei der Frage, ja. Wolltest du noch was?
Weil das kam ja eben gerade schon bei Ask, ich einmal kurz auf, und zwar ging es ja darum, wie mit dieser Candy Factory, ist das okay? Es ging auch darum, so wie bei der Candy Factory, also diese Frage, warum kann die Stadt, also warum kann die Stadt eigentlich diesen Widerspruch oder den Widerstand, den man eigentlich gegen sie macht, die Kritik an ihr eigentlich so gut nutzen, ja? Also diese Kreativität, diese ganze Frage um die K-Klasse. Und das ist ja fürs Gängeviertel extrem entscheidend. Das ist ja fürs Gängeviertel eine der entscheidendsten oder schwierigen Fragen. Und da kann ich halt auch erklären, wie wir Störfaktor sein wollen. Also uns ist klar, dass wir immer auch Standortfaktor sein werden, genauso wie der Flora ja mittlerweile auch. Also dass wir uns diesen, dass wir dafür instrumentalisiert wird, dass der Kapitalismus sozusagen, also die Kritik an ihm immer frisst, dass er sie verwertet, dass er sie verwertbar macht. Das wissen wir alle ziemlich gut. Ich glaube, im letzten Jahr hatten wir unheimlich viele Debatten, auch genau zu dieser Thematik. Und im Gängeviertel, glaube ich, gibt es so ein Einverständnis darüber, dass man nicht mehr nur versucht, diese Mechanismen, wie man instrumentalisiert wird, zu verstehen und zu analysieren, sondern sich die ganze Zeit permanent fragt, wie kann man da in die Offensive gehen? Also wie kann man trotzdem stören, ja? Obwohl man Standortfaktor ist. Und welche Möglichkeiten gibt es? Und nicht die ganze Zeit, also ich meine es auch gar nicht böse, aber nicht nur zu jammern, sondern sich einfach nur, also sehr stark zu überlegen, was kann man tun, wie kann man handeln, um störend zu sein. Und da ist sozusagen auch dieses Viertel und diese vielen Räume, die hier da sind, natürlich so eine Möglichkeit zu sagen, ja okay, die finden unser Projekt aus vielerlei Gründen vielleicht irgendwie gut, ja, oder sexy genug für die Stadt oder wie auch immer, aber wir nehmen die Räume und wir füllen sie mit den Sachen, die wir wollen, dass da drin ist. Das heißt sozusagen, es liegt ja an uns, ganz klar den Inhalt da rein zu tun. Verkürzt könnte man versuchen, also es wäre es natürlich die Strategie zu sagen, ja, wir wissen, ihr benutzt uns, aber wir benutzen euch und wir können es besser. Dass wir es besser können, müssen wir natürlich immer weiter arbeiten und beweisen. Das passiert leider nicht von selbst. Aber ich glaube, das ist so eine Idee vom Gängeviertel, wie man versucht, Störfaktor zu sein, zu bleiben, zu werden.
Wir wollten eigentlich, aber du möchtest was dazu sagen? Eine Ergänzung, ja klar, hier ist das Mikrofon. Ich finde, das, was Anna sagt, klingt auch voll anstrengend ein bisschen.
Ich wollte nur sagen, es ist auch wegen diesem direkten Nähe zur Innenstadt ein Störfaktor. Also wenn man sich vorstellt, ein US-amerikanisches Schiff, ein Kriegsschiff fährt an der Hafenstraße vorbei und dort wird eine amerikanische Fahne verbrannt, sagen wir mal. Dann ist das ein ganz anderes Zeichen, als wenn das jetzt irgendwo in Buxtehude passieren würde, wo dieses Schiff auch vorbeifährt, oder irgendwo in der Innenstadt, wo es keiner sieht. Wenn es hier im Gängeviertel, also ein Transparent hängt, wenn Menschen sich hier auf der Straße zusammensammeln, also dieser magische Wallring der Innenstadt ist durch uns erstmal übertreten worden und wir sitzen hier direkt in der Innenstadt drin. Wir sind ein paar hundert Meter zum Gänsemarkt, ein paar hundert Meter zum Rathaus hin. Und das ist auch ein Faktor als Möglichkeit, andere Dinge zu machen. Man kommt an andere Öffentlichkeiten ran, die hier zum Shopping rumlaufen oder so. Das ist alles fußläufig, wie man so schön sagt, möglich. Und das ist in Karo-Viertel auch schon nicht mehr. Also auch bei Demonstrationen sieht man ja immer, es wird also genau diese Innenstadt massivst abgeriegelt. Und so, das hat eine andere Präsenz.
Also das ist sicher auch ein total wichtiger Punkt, über den wir vielleicht aufheben sollten. Wir müssen nicht alles heute diskutieren, aber ich wollte nochmal sagen, das mit der Sichtbarkeit ist natürlich eine widersprüchliche Geschichte. Also mir persönlich geht es so, dass ich diese Häuser hier kaum wahrgenommen habe, solange sie nicht besetzt waren. Und das, was sichtbar gemacht wird in der Stadt, ist natürlich auch eine Frage von Aktivitäten. Also die Hafenstraßehäuser waren auch früher, sie liegen natürlich am Hafenrand, aber sie waren historische Arbeiterwohnsiedlungen, die nicht sozusagen in der Mitte der Artikulation dessen war, was Hamburg gerne über sich selbst sagen wollte. Und Wilhelmsburg zum Beispiel als Viertel ist ja auch nicht besonders stimmgewaltig gewesen in den letzten 20 Jahren und wird jetzt auch sichtbarer. Das ist einerseits natürlich den Aktivitäten von Leuten zu verdanken, die dort politisch aktiv sind, aber andererseits ist es natürlich auch eine Veränderung so der Leuchtpunkte, die auf die Stadt gesetzt werden.
Damit sind wir auch schon eigentlich bei einem Punkt, also wir hatten uns ja vorher überlegt, worüber wir hier sprechen wollen. Das gerät jetzt ein bisschen durcheinander, das finde ich aber eigentlich ganz schön. Wir sind bei einem Punkt, der die Frage nach den Unterschieden zwischen Gängeviertel und Roter Flora so ein bisschen stellt. Also Kai hat das ja vorhin auch eingeführt, dass die Rote Flora eine lange Geschichte hat, die in die 80er Jahre zurückragt, auch in Abgrenzung zur Alternativkultur entstanden ist. Und wir hatten eigentlich so ein bisschen gedacht, also es läuft ja alles ganz so friedlich und man geht höflich und freundlich miteinander um, aber natürlich gibt es auch sehr viele Kritikpunkte, die sozusagen am Gängeviertel existieren und an der Flora existieren, vielleicht gegenseitig existieren. Und eigentlich hatten wir uns so gedacht, wir machen noch eine Runde und dann können wir vielleicht wirklich die Diskussion öffnen, die sich damit beschäftigt, was mag, welche Sachen gibt es eigentlich, die man so nicht aneinander mag. Also ich habe zum Beispiel, mein erstes Erlebnis mit dem Gängeviertel war einen Tag nach der Besetzung. Da bin ich hier so rumgelaufen und habe jemanden gefragt, wieso räumt ihr euch eigentlich nicht? Und die Antwort war, ich war irritiert davon, weil sonst wird man ja immer geräumt. Die Antwort war, weil wir so gewaltfrei sind. Und das war was, was ich zum Beispiel nicht so gemocht habe. Aber vielleicht fallen Kai ja auch noch mehr Sachen ein. Die
So. Also mein Unbehagen, ich glaube so erstmal in der wechselseitigen Wahrnehmung von Gängeviertel und Flora wird relativ viel verhandelt an Vorurteilen, an Illumisitäten, auch an identitären Abgrenzungen oder so. Gleichzeitig ist es so, dass dahinter schon manifeste Auseinandersetzungen um verschiedene Politikansätze und Modelle verlaufen. Und ich möchte jetzt versuchen, das Ganze in zwei Punkten zu bündeln, die so ein bisschen an den Begriff von Autonomie zum Ausgangspunkt haben, den ich so ein bisschen für die Flora geschildert habe und das mal so ein bisschen am Gängeviertel zu spiegeln. Das greift jetzt, passt auch ganz gut, weil das genau die Momente aufgreift, die eben auch schon verhandelt wurden. Das eine wäre diese Frage nach dem Störfaktor im Städtischen und das andere nach dieser Frage, wie sich da Arbeiten und Wohnen miteinander verquicken und was da passiert. Zum Ersten, also da geht es ein bisschen um die Frage, wie hat das Gängeviertel sich aufgestellt oder wie stellt es sich auf in der Öffentlichkeitsarbeit und wie positioniert es sich im Städtischen, im Verhältnissen zur Stadt, in diesen Verhandlungen, in dem Versuch, dieses Projekt durchzusetzen und weiter Wirklichkeit werden zu lassen. Und ich finde nicht, dass es das als Störfaktor tut. Ganz vorweg vielleicht nochmal, um zu sagen, irgendwie aus so einer Position von der Flora aus, Verträge haben wir nicht, finden wir scheiße oder so, ist es jetzt nicht mein Punkt zu sagen, ich finde es blöd, dass ihr in irgendeiner Form verhandelt. Das finde ich völlig richtig, um das Projekt zu realisieren. Sondern mir geht es jetzt eher ein bisschen um die Frage, wie stellt ihr euch da drin auf und wie positioniert ihr euch? Und da kann man natürlich sagen, irgendwie mit dieser handzahmen, bürgernahen Strategie, mit der das Gängeviertel angetreten ist, das ist ein erfolgreiches Medienkonzept, was auch funktioniert. Aber ich finde auch, dass man nicht nur sagen kann, dass an diesem Punkt der Zweck die Mittel heiligt, sondern dass die darin von euch vertretenen Inhalte und Praktiken halt natürlich auch das Politische kodieren und insofern darin auch ernst zu nehmen sind, wenn man das Gängeviertel ernst nehmen möchte. Und da finde ich es einen ganz zentralen Knackpunkt, wie es in unterschiedlichen Pressemitteilungen und Verlautbarungen aus eurem Kontext immer wieder hervorgetreten ist, finde ich es einen wesentlichen Punkt der Kritik, den positiven Bezug auf die tolerante und weltoffene Metropole Hamburg und die Betonung dessen, wie wichtig wir als Künstlerinnen und Kreative doch für dieses Metropolengeschehen sind. Also was dahinter verläuft, ist meines Erachtens nämlich der positive Bezug auf den Standort Hamburg und auf das Werben für das Gängeviertel als ein konstruktiver Teil davon. Was da drin völlig unter den Tisch fällt, ist in dem Moment, was dieser Standort überhaupt ist, was er in Ausschlüssen strukturiert und was für ein Politikmodell da erstmal hintersteht, Gleichzeitig wird völlig ignoriert, dass Kultur und Kreativität dabei auch irgendwie inzwischen, was Peter auch schon angesprochen hat, als eine zentrale Ressource des städtischen Wettbewerbs entdeckt worden sind. Und es entsteht so ein bisschen aus meiner Wahrnehmung eher das Gefühl, das Gängeviertel tritt an, versucht sich hier privilegiert aufzustellen, indem man sagt, wir sind die Künstler, wir sind die Kreativen und wir versuchen jetzt mal aus dieser Situation Kapital zu schlagen. Ich finde, dass diese Art und Weise, sich aufzustellen, einerseits völlig an dem von Hamburg auch angestrebten Image einer toleranten und weltoffenen Metropole mitstrickt und gleichzeitig halt auch auf diese Weise die bestehenden politischen, stadtpolitischen Ansätze mit legitimiert. Auf der anderen Seite folgt an diesem Punkt auch durchaus die Inszenierung irgendwie der eigenen Position auf dem Rücken der Exkludierten, die in euer Modell tatsächlich auch nicht vorkommen. Also die sind da drin unsichtbar, indem man nur irgendwie den eigenen Künstlerinnenstandpunkt einklagt und über nichts anderes mehr redet. Ich finde, wer sich so aufstellt, spricht in dem Moment irgendwie für den Standort und ein bisschen böse formuliert, könnte man sagen, dass es in dem Moment nicht mehr ist, not in our name, sondern eher sowas wie Yes, we can, Marke Hamburg. Also das ist wirklich eine sehr affirmative Wende auf den ganzen Scheißes. Für eine linke Politik halte ich es hingegen absolut notwendig, nicht die Forderung nach der Teilhabe am Standortgeschehen hängen zu bleiben und in eine solche Form des Mitmachens zu verfallen, sondern ich finde, eine linke Politik muss in Widerspruch zur Standortlogik des Unternehmens Hamburg treten und die solidarische Forderung aufstellen nach einem Recht auf Stadt für alle als Ausgangspunkt alles weiteren Handelns. Das fehlt mir im Gängeviertel völlig. Ein wenig relativiert sich das vielleicht noch als kurzer Exkurs. Ich hatte mir nochmal dieses Konzept des Gängeviertel angeguckt, was ihr im April, glaube ich, diesen Jahres rausgehauen habt. Februar, April, Anfang diesen Jahres rausgehauen habt. Da taucht dann zwar die Kritik am Unternehmen Hamburg auf und an der Standortlogik oder so. Und ich finde allerdings, dass dort irgendwie eine Reduktion dieses Wettbewerbsmodell statt irgendwie auf die CDU-Politik stattfindet. Also es wird sich darüber beschwert, irgendwie, dass da Großprojekte aus dem Boden gestampft werden, wie Elbphilharmonie und Hafencity und dass eine Politik für Investoren und Besserverdienende betrieben wird. Gleichzeitig wird völlig ignoriert, dass die von den Grünen in die ganze Geschichte hineingetragene Debatte oder Komponente der kreativen Stadt auch eine wesentliche Rolle in dem Ganzen ist. Also hinter diesem, ich vermute, das kennt ihr eigentlich auch alle und du hattest auch erwähnt, dass ihr diese Auseinandersetzung auch geführt habt, wie Stadt ist und was Kreativität da drin ist und nichtsdestotrotz ist es ja genau der Ansatz zu sagen, hier von den Grünen gewesen, hier hört man zu, CDU, was ihr macht, ist ja alles schön und gut oder notwendig oder wie auch immer man will, aber ihr greift da ein bisschen zu kurz, man muss ihr vielmehr noch irgendwie die kulturellen, suburbanen Ressourcen mit ins Boot holen, um Hamburg wirklich nach vorne zu bringen und international zu positionieren und eigentlich noch irgendwie dieses ganze kulturelle Milieu in die Wertschöpfung mit einbeziehen. Dann wieder mit der ideologischen Wende, alle werden einen Nutzen davon haben, was natürlich völliger Quatsch ist. Und in diesem Sinne, glaube ich, bewegt man sich in einer sehr starken Ambivalenz, die ich total wichtig finde für eine politische Praxis, gerade die sich auch über das Kulturelle, über Kreativität, über das Künstlerische definiert, die es zu berücksichtigen gilt. Also die Grünen und die kreative Stadt haben so ein bisschen die Akzeptabilitätsbedingungen geschaffen für so Projekte wie Gängeviertel und Frappant oder so. Unter dem Vorgänger CDU-Senat wäre das, glaube ich, so nicht passiert. Das war das auf den Seiten des Politischen, aber zugleich sind sie da drin eben nicht Bremsschuh des Unternehmens Hamburg, sondern eher so ein Modernisierungsfaktor, der den ganzen Laden nochmal oder die ganze Kiste nochmal eine Stufe weiter dreht. Und ich glaube, in dieser Ambivalenz gilt es, sich auch politisch auseinanderzusetzen, auch fürs Gängeviertel. Ich könnte jetzt noch was zum Intern sagen, aber ich habe jetzt gerade so viel geredet, vielleicht gebe ich erstmal. Ich mache das gerne gleich noch.
Ich glaube, ich würde jetzt das natürlich jetzt nicht drauf reagieren. sondern mich üben, mich zurückzuhalten und gleich zu reagieren. Aber ich muss sagen, ich will auch nicht, dass man mit der Standortpolitik argumentiert. Das ist ja völlig klar. Also sind wir uns absolut einig. Das ist gar keine Frage. Aber das können wir gleich nochmal in Ruhe diskutieren. Genau. Also erstmal, was wir nämlich vergessen haben zu sagen, ist natürlich, die gegenseitige Kritik aneinander ist in kompletter Solidarität. Das haben wir ganz vergessen zu sagen. Und zwar auch, ich meine, wir sind ja zusammen im Recht auf Stadtnetzwerk. Wir wollen ja auch, dass beide Zentren in 100 Jahren immer noch da sind, immer noch funktionierende soziale Zentren sind. Vielleicht auch ganz anders, wer weiß, aber...
Beide Standorte müssen erhalten
bleiben. Genau, beide Standorte müssen dringend erhalten bleiben. Das heißt, genau, von der Sicht des Gängeviertels, das ist halt sehr schwierig. Ich habe auch am Anfang ganz vergessen zu sagen, ich spreche natürlich nicht fürs Gängeviertel, das geht gar nicht. Wir sind ein so extrem heterogener Haufen, das ist genauso wie in der Flora auch, ne? Also du bist ja auch nicht... Genau, wir hatten nämlich auch gemacht, dass wir es beide sagen, haben wir auch beide vergessen. Wir sind ein extrem heterogener Haufen, das heißt, ich kann gar nicht, es wäre völlig vermessen, für die Gesamtheit von uns zu sprechen. Also es ist natürlich schwierig, weil ich persönlich liebe natürlich die Flora und was sie für Hamburg bedeutet als politisches Zeichen, als Ort, als Widerstand. Und trotzdem gibt es natürlich eine Kritik. Und ich glaube, dass auch bestimmte Sachen im Gängeviertel anders gemacht werden, weil man es genauso nicht machen will. Und eine, also ich glaube, die größte und auch, glaube ich, für uns die wichtigste oder für mich die wichtigste Kritik ist ganz sicher diese Geschlossenheit. Also das Gefühl zu haben, dass wenn man nicht bestimmte linke Codes einhält, wenn man nicht bestimmte linke Habitusse, was macht man mit Habitussen? Bedient, genau. Dass man dann sich dort nicht willkommen fühlt. Dass es sozusagen kein politischer Ort ist, in der sozusagen verschiedene heterogene Öffentlichkeiten anspricht, sondern extrem dezidiert schon auf ein gewisses Klientel, auf eine gewisse Szene abzielt. Sehr persönliche Erfahrung ist, dass ich da sehr gerne hingegangen bin, aber halt eigentlich nur bis ich 16, 17 war und danach vielleicht zum Feiern, aber es für mich nicht ein Ort war als politische Auseinandersetzung in Hamburg und der mir immer extrem gefehlt hat. Und was wir halt hier im Gängeviertel natürlich erleben, ist, dass hier sehr unterschiedliche Leute hinkommen und dass sehr viele unterschiedliche Leute sich auch eingeladen fühlen, hier politisch mitzudenken, politisch zu agieren. Das ist erstmal als zentrale Kritik zu sagen, was wir hier merken ist, dass es sinnvoll ist, viele verschiedene Leute willkommen zu heißen und das braucht und bedarf eine Atmosphäre von Offenheit, die ich finde in der Flora einfach nicht vorhanden ist. Das zweite ist, und da ist, glaube ich, Flora eher so ein bisschen dann natürlich Projektionsfläche, ist natürlich diese Form der linken konventionellen Protestkultur, also schwarze Block-Demo oder andere Formen, wo natürlich sozusagen die sind legitim und ich mache da auch gerne manchmal mit, aber sich irgendwie extrem zu wünschen oder dass man da sozusagen neue Formen entwickelt, andere Formen der Interaktion, der Intervention. Und das Dritte, und das will ich hier einfach nochmal sagen, ist natürlich auch, dass nicht alle Leute im Gängeviertel, also ich vielleicht schon, aber andere glaube ich nicht, die militanten und radikalen Formen der Politikmache unterstützen oder des Widerstandes. Genau, das waren jetzt so die drei Punkte und noch ein ganz kleiner Nachschub. Ich glaube, die Stadtplaner würden sich freuen, wenn ihr die Bausubstanz des Hauses ein bisschen schont. Also sich ein bisschen mehr kümmern um die Bausubstanz. Mir wurde berichtet. Genau, das ist aber nur ein ganz kleiner Einschub.
Aber wollen wir jetzt mal von der Bausubstanz kurz absehen. Ich möchte noch eine Sache vielleicht dazu sagen, was wir in der Vordiskussion ein bisschen diskutiert haben, dann machen wir es vielleicht so, Kai sagt dann noch was, hat dann das letzte Wort in diesem Streit und dann können wir vielleicht wirklich das diskutieren, weil wir sind ja hier nicht Sprecher von irgendwas, sondern ganz heterogen, dann sollen auch mal andere zu Wort kommen. Ich wollte noch mal sagen, dass in der Vordiskussion mir eine Sache ziemlich gut in Erinnerung geblieben ist, nämlich die Frage, wie bewegt man sich eigentlich durch Stadtteile? Und der, ich weiß nicht, wie du heißt, leider, der Tobi, der vorhin was dazu gesagt hat, hat ja was zu dieser Innenstadtsituation hier gesagt. Ich glaube, was ich ziemlich gut nachvollziehen kann, ist das Gefühl, im Schanzenviertel zu sein, da 20 Jahre gelebt zu haben oder so. Und irgendwann stellt man fest, es ist nicht mehr mein Viertel. Ich habe zwar noch die Rote Flora, bin aber vielleicht auch ein bisschen, werd immer da für einen Zivilbullen gehalten, wenn ich zur Party gehe. Und es ist auch nicht mehr das, was es war, als ich 16 war. Im Grunde genommen gibt es eine Situation in einem mehr oder weniger gentrifizierten Viertel, das durch alle möglichen Belastungen auch geprägt ist, aller Art, also Bullen, Touristen und so weiter. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein soziales Zentrum, das man eigentlich nur immer seltener besucht. So, ne? Und ich glaube, das ist jetzt nicht die Frage der Verantwortung für irgendwas oder der Schuld, aber ich glaube, dass eigentlich die Rote Flora ein bisschen ähnlich ist wie das alte Ungdomshus, nämlich ein Zentrum aus der alten autonomen Bewegung, das irgendwie jung geblieben ist, aber auch in die Jahre gekommen ist. Und dass diese Teilung, die wir haben in der traditionellen Vorstellung von Stadt zwischen Arbeiten und Leben, dass die sozusagen ein Element ist, was so relativ schwer zu überwinden ist. Und so erkläre ich mir eigentlich auch die Dynamik, die hier im Gängeviertel entstanden ist, weil hier werden, glaube ich, einige von den Grenzen einfach gesprengt, auf eine subversive Art und Weise durchaus, die es zwischen diesen Teilungen gibt. Deswegen hat mir persönlich, also nachdem ich dann den Schock überwunden hatte mit diesem wir werden nicht geräumt, weil, hat mir das immer hier im Gängeviertel sehr gut gefallen, genau weil es so eine Dynamik gibt und weil man sich nicht so fühlen muss. Und ich weiß, dass Kai jetzt gleich auch noch was zu diesem Thema Arbeit und Leben, Arbeit und so sagen wollte, würde aber, wie gesagt, dann vorschlagen, dass wir wirklich die Diskussion eröffnen, weil ich glaube, es ist genügend so vielleicht Stoff da für die Diskussion.
Bevor ich was zu Arbeit und Leben sage, möchte ich, glaube ich, noch einmal kurz den Bogen zu dieser Frage von Offenheit und Geschlossenheit irgendwie zurückkommen. Also einerseits bin ich mir nicht so sicher, dass das so als Gegensatz funktioniert, so grundsätzlich zu sagen. Oder meine Frage wäre, was ist Offenheit und Geschlossenheit als Gegensatz eigentlich tatsächlich? Ich finde auch, oder mir ist sehr klar, dass es in der Flora bestimmte subkulturelle Codes und mehrere Habitus gibt, die tatsächlich relativ limitierend sind in dem, was dann Ausdrucksform anerkannt und akzeptiert ist. Nichtsdestotrotz sind so eine Grenzziehung, glaube ich, prägen, glaube ich, jedes kulturelle Milieu erstmal. Und ich glaube nicht, dass das hier anders ist und ich glaube nicht, dass das hier ein Ort ist, in dem tatsächlich alle denken, hinkommen zu können und sich auch alle Leute aufgehoben fühlen. Also dies als absolute Eigenschaft der Flora zu substanzialisieren, finde ich etwas unlauter. Ich glaube, man muss auch ein bisschen aufpassen, welchen Bildern man bei der Flora auf den Leim geht. Das betrifft einerseits die Frage nach der Bausubstanz. Die Fassade ist schön rot. Ich weiß auch gerade gar nicht, so wie die Schanze aussieht, ob ich sie anders haben würde. Aber die Bausubstanz ist in der Flora eigentlich in einem sehr guten Zustand. Also da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Das wurde nicht rangetragen, wahrscheinlich durch Inaugenschannahme, aber es ist tatsächlich anders. Wir haben uns immer sehr viel drum gekümmert. Wir haben auch Architekten, die dran sind. Und also das ist einer der Dinge, die in den letzten Jahren nochmal erfolgreich gelungen ist, den Laden wirklich da auf den Stand zu bringen, womit man auch zufrieden sein kann erstmal. Aber diese Wahrnehmung betrifft, glaube ich, auch ein Stück weit die Geschlossenheit. Gerade im letzten Jahr ist die Springerpresse mit Kretschmer an der Seite ja sehr viel losgegangen, zu sagen, irgendwie Rote Flora, Tote Flora. Wobei Tote Flora war sogar Taz. Die hat so ein bisschen den Diskurs eingeschlagen, der dann manchmal auch aus so einer Ecke wie Gängeviertel entgegenschlägt vielleicht. Auf jeden Fall finde ich, dass das eine sehr starke Außenwahrnehmung, die auch an Punkten versucht, das Projekt zu delegitimieren. Natürlich ist es ein Projekt, das aus einer anderen Zeit stammt in seinen Grundansätzen, aber auch als solches ist es erstmal ein Laden, der prinzipiell den Anspruch hat, ein offenes Projekt zu sein. Das bedeutet aber eben auch, als linksradikales Projekt da drin kein beliebiger Raum zu sein. Aber für alle, die bereit sind, sich unter so ein bisschen diesem Grundkonsens des Hauses sozusagen zu versammeln, ist durchaus der Anspruch, irgendwie mitmachen zu ermöglichen und das auch zu haben. Eine besondere Situation der Flora, die man hier sicherlich nicht hat, ist, an Erfahrungen und die Notwendigkeit, mit Repressionen umzugehen. Also es hat immer wieder Momente gegeben, dass Spitzel oder V-Leute in den Strukturen waren. Es hat immer wieder Situationen gegeben, wo man die Bullen massiv am Haus hatte oder wo auch Räumungsgefahr im Raum stand, nicht so schön formuliert, egal. Das sind einfach erstmal Realitäten, die dieses umkämpfte Projekt einfach mit sich bringt und hat und die auch also eine linksradikale Politik zu versuchen, da zu realisieren, als Situation hat tatsächlich. Und ich finde es angesichts dessen wichtig, nicht in Paranoia zu verfallen und irgendwie sich clandestin irgendwie von allem abzugrenzen, aber nichtsdestotrotz ist das auch etwas, was man verstehen muss, wenn man die Flora betrachtet und sich zu Flora ins Verhältnis setzt. Gleichzeitig ist so eine Tendenz zur Schließung, glaube ich, auch eine Frage der Institutionalisierung. Eigentlich war es so ein Prozess in der Flora, dass immer mehr Räume geschlossen worden sind, je älter das Projekt geworden ist. Am Anfang waren relativ wenig Schlösser im Haus gewesen und das ist immer mehr und mehr geworden. Das hat mit Schwierigkeiten zu tun gehabt, die man hatte, weil mitten im Stadtteil viele Leute ein- und ausgingen, wo einfach eine komplette Offenheit nicht möglich war. Das hat dann an dem Punkt auch wieder mit Bullen zu tun, das hat mit internen Reibereien zu tun, das hat damit zu tun, dass Leute Räume in Beschlag genommen haben. Also keine Band will ihr ganzes Equipment in einem Raum stehen haben, wofür den 100 Leute einen Schlüssel haben. So eine Sachen kommen dann auch zum Tragen. Und das hat sich halt immer weiter fortgeschrieben. Und ich glaube, das Gängeviertel kann sich glücklich schätzen, diese Situation noch nicht zu haben. Aber ich glaube, vor so einem Sperrigwerden da drin ist man tatsächlich in so einem Prozess, sich festzusetzen, auch nicht gefeit. Was ich zu dem Thema Offenheit abschließend noch sagen möchte und was ich das eigentlich das Zentrale finde, ist, dass ich glaube, dass Offenheit immer speziell ist und tatsächlich an Punkten auch eine ganz entscheidende Frage von politischen Grenzziehungen wiederum sein kann. Also die Situation, auf die ich mich da vor allem beziehe, ist die wir Ende der 90er Jahre in der Schanze hatten, als es eine massive Verdrängung der Drogenszene vom Hauptbahnhof in den Stadtteil gegeben hat und dort eine Stimmung einsetzte, die also der Tenor war, die Schanze kippt irgendwie, Junkies sind das Riesenproblem, rassistisch konnotiert, alles ist voller schwarzen Dealer. Gleichzeitig irgendwie wurde politisch zum Wahlkampf eine Law-and-Order-Kampagne losgetreten und gleichzeitig setzte massive polizeiliche Repression ein, die sich halt im Schulterschluss mit einem nicht unwesentlichen Teil der Anwohnerin sehen konnte. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass die Aufwertungsspirale in der Schanze halt auch immer noch weiter lief. Und in der Situation hatten wir uns damals in der Flora klar positioniert, parteilich zu den Drogenkonsumenten, was auch ein Novum war, aus einer Linken kommt, die eher irgendwie sich vorher zum Thema gemacht hatte, Dealer, verpisst euch, Situation, die Ausgrenzung zu erkennen und sich irgendwie da sozusagen auf einmal auf die andere Seite oder auf die richtige Seite oder auf die Seite einer ausgegrenzten Minderheit zu schlagen. Also die Folge war einerseits explizit zu sagen, irgendwie wir dulden die Drogenszene rund ums Haus und es ist auch okay und es ist auch gut, dass die hier ist. Der weitere Versuch war es, Polizeikontrollen, Razzien, Personalienfeststellungen zu stören und sich da einzumischen zu der Zeit. Es wurde unter anderem auch mal ein provisorischer Druckraum hinter der Flora errichtet, den die Bullen wieder eingerissen haben, der dann mal wieder so ein bisschen aufgebaut wurde. Auf jeden Fall war es der Versuch, da sehr praktisch solidarisch zu sein. Gleichzeitig wurde eine Kritik an so einem Viertelchauvinismus entwickelt, der die Drogenuserin als Problem gesehen hat, die hier nicht hierhin gehören. Und an dem Punkt hat die Flora sich zum Beispiel auch gegen Partizipationsgremien runde Tische gestellt, hat die problematisiert, wie sie dort im Stadtteil stattfanden, dass alle zusammen nochmal über das Problem reden müssten, einschließlich irgendwie der an der ökonomischen Interessen folgenden Gewerbetreibenden, einschließlich der Polizei, nicht einschließlich der Drogenuserin zum Beispiel. Also da hat man sich explizit aufgestellt und gesagt, irgendwie dieses Partizipationsgewäsch, das macht man nicht mit, das ist eine Scheinoffenheit, um den Begriff da drin mal einzuführen, und das ist eine hierarchische Angelegenheit, die es eher zu kritisieren und zu bekämpfen gilt, als sich irgendwie da einverleiben zu lassen. Und das war ein wesentliches Moment, wo man sich tatsächlich ein Stück weit gegen einen Stadtteil, gegen so eine offene Sorge um den Stadtteil gestellt hat, parteilich auf Seite derjenigen, die verdrängt und vertrieben wurden, und tatsächlich aber genau für die Leute in dem Moment auch ein Stück weit eine Offenheit geschaffen hat, zumindest in dem Raum in und um der Flora. Also das vielleicht um zur Frage von solchen Wechselverhältnissen von offen und geschlossen in der politischen Dimension. Jetzt wäre noch Arbeit und Leben dran, aber ich gebe erstmal wieder ab.